Belagerung von West-Beirut.
Sabra und Shatila.
Tripolis im November 1983.
Füllten die Schlagzeilen.
Und heute?
2 Jahre später beschäftigt sich die Öffentlichkeit nicht mehr mit der Palästina-Frage.
Wir wollen deshalb über das Schicksal des palästinensischen Volkes und seinem Widerstand reden.
Friede für Galiläa nennt sich der Vernichtungsfeldzug der israelischen Armee gegen die im Libanon lebenden Palästinenser. Am 6. Juni 1982 marschierten zionistische Truppen im Libanon ein.
8 Tage später schließen die Israelis den Belagerungsring um Beirut und starten ihr Belagerungsinferno.
10 Wochen einer totalen Blockade beginnen. Wie im Mittelalter wird der Nachschub an Nahrungsmitteln und Medikamenten unterbunden. Die Israelis sperren auch die Zufuhr von Strom und Wasser ab.
10 Wochen, in denen Hoffnung und Ideen der Palästinenser und progressiven Libanesen von West-Beirut zerbombt werden.
10 Wochen, in denen die Fedayin, syrische Soldaten und die progressiven libanesischen Kräfte der inzwischen auf 120.000 Mann angewachsenen israelischen Armee standhalten.
10 Wochen, in denen der Westen und die arabischen Regimes schweigend zusehen, wie Israel das Genozid am palästinensischen Volk anstrebt.
10 Wochen, in denen 11.000 Menschen zu Tode gebombt und 30.000 Menschen verletzt werden.
10 Wochen, in denen die PLO zudem unter stärkstem Druck Waffenstillstands- und Abzugsverhandlungen zu führen hatte.
Im Morgengrauen des 15. September 1982 tauchen rechtsgerichtete libanesische Milizionäre in Sabra und Shatila auf.
An den folgenden 3 Tagen kommt es zu einem Blutbad grauenvollen Ausmaßes. 2500 palästinensische Frauen, Kinder und Männer verlieren dabei ihr Leben.
Die Phalangisten waren entgegen amerikanischen Garantien und nach dem Abzug der palästinensischen Kämpfer aus Beirut in die unbeschützten Lager eingedrungen.
Die israelische Armee und Regierungsführung bis hinauf zu Begin und Sharon hatte Kenntnis von der Schlechterei gehabt.
Unter dem Druck der Weltöffentlichkeit musste Sharon, der verantwortliche Kriegsminister, in der Folge zurücktreten.
Jetzt bringen wir ein Lied über Beirut. Beirut bedeutet viel für Palästinenser. In Beirut gibt es Sabra und Shatila. Sabra und Shatila sind 2 von den größten Flüchtlingslagern, wo die Palästinenser lebten und leben immer noch seit 34 Jahren. Sie leben dort als Gäste, Flüchtlinge und sie warten auf eine Rückkehr.
Beirut, ya Beirut, Beirut, ya.
Zu diesem Zeitpunkt formierte sich in Europa eine breite Unterstützungsfront für die bedrängten Palästinenser. Aber heute, 2 Jahre später, ist die Palästinafrage kein aktuelles Thema mehr. Weshalb konnten sich eindeutig zionistische Kräfte neu formieren und auch über die Bewegung Frieden Jetzt, Peace Now, den ideologischen Kampf neu aufnehmen? Gerade in der Schweiz haben ja die kritischen Juden neuen Einfluss nehmen können. Der Austritt von Emanuel Hurwitz aus der SP, weil diese in ihrem 1. Mai-Aufruf ihre Solidarität mit der PLO und dem palästinensischen Volk ausgedrückt hat, zeigt das gespaltene Verhältnis der europäischen Linken zu dieser Frage.
Der israelischen Propaganda ist es bis heute gelungen, uns glauben zu machen, dass eine Lösung des Palästina-Problems in den Händen Israels liege. Dies kann aber für uns fortschrittliche Kräfte keine Antwort sein, denn es ist ja Israel, das Palästina besetzt hält.
Der Eroberer kann nicht zugleich Richter sein.
Genau hier muss also der israelischen Propaganda entgegengearbeitet werden. Denn ein Volk, das unterdrückt, kann sich nicht emanzipieren. Durch eine Analyse historischer Entwicklungen, deren Ursachen und Wirkungen, soll im Folgenden aufgezeigt werden, dass Beirut nur der vorläufige Endpunkt einer militärischen Expansionspolitik Israels ist.
Ich sehne mich nach das Brot meiner Mutter, das nächste Lied, was wir bringen.
Die Jahrhundertwende lebten 500.000 palästinensische Araber und 50.000 Juden im damaligen Palästina.
1916, noch vor Ende des Ersten Weltkrieges, teilten die späteren Siegermächte England und Frankreich den arabischen Raum auf. Palästina und Jordanien kamen unter britischen Einfluss.
Damit nicht genug. 1917 gab der damalige britische Außenminister Lord Balfour dem Zionistenführer Lord Rothschild die Zusage, dass England für die Schaffung einer nationalen Heimstätte für die Juden in Palästina sorgen werde.
Der propagandistische Ausspruch von Israel Zengwil, einem anderen Zionistenführer, kommt somit seiner Verwirklichung näher. Ein Land ohne Volk für ein Volk ohne Land.
Ein Land ohne Volk? Wo gibt es das auf der Erde? Südafrika bedient sich ja bekanntlich der gleichen Sprachregelung. Zitat von Golda Meir in der Sunday Times vom 15. Juni 1969.
Es hat niemals ein palästinensisches Volk gegeben. Es ist keineswegs so, dass es ein palästinensisches Volk gegeben hätte, das sich als palästinensisches Volk fühlte und dass wir gekommen wären, es hinausgeworfen und ihm sein Land genommen hätten. Ein solches Volk existiert nicht. Jetzt bringen wir palästinensisches Folklore, heißt das Debka, Debka, wo die Leute zusammen singen und zusammen tanzen.
Der Völkerbund sanktioniert 1920 die bestehenden Machtverhältnisse im fruchtbaren Halbmond und überträgt ein Mandat über Palästina an England. Mandat, dies ist eine etwas vornehmere Umschreibung für das Wort Kolonie.
Die Briten unterstützen die zionistische Siedlungspolitik, indem sie die Einwanderungsquoten ständig erhöhen. Gleichzeitig schüren sie den arabisch-jüdischen Gegensatz.
Ganz im Gegensatz zum sogenannten aufgeklärten und fortschrittlichen Europa waren ja gerade im arabischen Raum die Juden schon seit Alters her integriert und lebten dort als Minorität.
Anfangs der 20er Jahre formiert sich im Zuge der arabischen Unabhängigkeitsbewegung im ostarabischen Raum auch die palästinensische Nationalbewegung.
Im Mai 21 richtete sich eine erste Revolte gegen die zionistische Einwanderungszentrale. Es kommt zu einem ersten Massenaufstand. Die Führer der feudal organisierten palästinensischen Gesellschaft paktieren jedoch aus ökonomischen Interessen mit den englischen Besatzern.
Die palästinensischen Massen radikalisieren sich und es kommt zur Gründung von Nationalkomitees, die ihrerseits weitere Aufstände organisieren. 1936 sprengt die Kolonialarmee eine Massendemo. Die Antwort darauf besteht in einem 6 Monate dauernden Generalstreik, der konsequent eingehalten wird. Dies ist der längste Generalstreik in der Geschichte überhaupt.
Der ganze Aufstand dauert von 1936 bis 1939. Dazwischen versuchten die Briten mehrmals, Palästina in einen jüdischen und arabischen Staat zu teilen. Dies misslang jedoch.
Nach Ende des Zweiten Weltkriegs sah sich Großbritannien endgültig außerstande, das Palästina-Problem zu lösen und übertrug das gesamte Problem an die eben neu gegründete UNO.
Diese beschloss 1947, das englische Mandat aufzuheben und 2 Staaten in Palästina zu gründen. Die arabischen Palästinenser lehnten den Teilungsplan mit Entschiedenheit ab, weil sie ja nicht einmal gefragt worden waren.
Die Großmächte, Sowjetunion, die USA und Frankreich, stimmten dem UNO-Teilungsplan zu. Großbritannien, das seine Erfahrungen ja schon zwischen 36 und 39 gemacht hatte, wollte dem Ganzen nicht zustimmen. Damit stand der Gründung des israelischen Staates nichts mehr im Wege.
In dieser Zeit begann in Europa die Euphorie des Wiederaufbaus. Die zionistischen Siedler vertraten ja die gleiche Auffassung des Machbaren. Das heißt, es gab ja schon straff organisierte Kibbuzim, die die Wüste zum Blühen bringen wollten. Ein Traum, den ja auch gerade wir in der Schweiz sehr gut kennen. Dass es aber in Palästina seit Tausenden von Jahren Menschen gab, die hier lebten und ihr Leben der Natur anpassten und als Bauern, Handwerker oder Nomaden lebten, wird leicht vergessen. Wie auch heute hatten die Europäer schon damals ein zwiespältiges Verhältnis zu den Arabern, deren Werte man ignoriert oder sie allenfalls in Märchen aufleben lässt.
فصفق العالم للمغامرة صادرتم الألوف من بيوتنا وبعتم الألوف من أطفالنا فصفق العالم للسماسرة سرقتم الزيت من الكنائس سرقتم المسيح من منزله في الناصرة فصفق العالم للمغامرة وتنصبون مأتما إذا خطفنا طائرة.
Ihr habt eine Heimat gestohlen und die Welt applaudierte. Ihr habt Tausende von Häusern annektiert und Tausende von Kindern verkauft. Und die Welt applaudierte den Händlern. Ihr habt das Öl aus der Kirche gestohlen und Jesus aus seinem Haus in Nazareth vertrieben. Und die Welt applaudierte den Abenteurern. Wenn wir jedoch ein Flugzeug entführen, macht ihr ein Riesentheater.
Diese Gedichte wird geschrieben von einem syrischen bekannten Dichter. Er ist Christian und man merkt in diesem Gedicht seine Religiosität und er ist noch bekannt mit seinen kritischen Dichten. Besonders die politischen sind sehr kritisch. Dieses Gedicht wird geschrieben von Nazar Kabbani.
Am 14. Mai 1948 verließen die Briten Palästina. Am 15. Mai wurde der israelische Staat ausgerufen. Im Proklamationstext von David Ben-Gurion verlesen, wurde der zionistische Mythos von den natürlichen und historischen Rechten des jüdischen Volkes auf Palästina wieder aufgeworfen, ohne das arabisch-palästinensische Volk auch nur mit einem Wort zu erwähnen.
Dies war eindeutig der große Durchbruch für die Ideologie des politischen Zionismus. Im Folgenden wollen wir nur ganz kurz auf die Entstehung und das Wesen des Zionismus eingehen.
Ende des 19. Jahrhunderts hatten sowohl in West- als auch in Osteuropa wirtschaftliche Veränderungen die Verarmung ganzer Bevölkerungsteile zur Folge, da die Juden unter anderem Teile des Kredit- und Bankenwesens beherrschten, sahen die Benachteiligten in den Juden die Sündenböcke für ihre soziale Misere. Als Folge daraus breitete sich in Europa eine Welle des Antisemitismus aus.
Gleichzeitig setzte sich Ende des 19. Jahrhunderts die Idee des Nationalismus vollends durch. Diese Ideologie brauchte auch eine Abgrenzung gegen einen inneren und äußeren Feind. Auch hierin entwickelte sich nun ein starker Antisemitismus.
In der Folge entwickelten jüdische Intellektuelle die Ideologie des politischen Zionismus. Zitat: Die Verfolgung von Minoritäten liegt im Wesen der Mehrheit. Oder ein anderes: Es muss also ein Staat geschaffen werden, in dem die Juden die Mehrheit bilden. Der Zionismus basiert also auf der Hinnahme des Antisemitismus. Dazu Theodor Herzl, der Begründer der zionistischen Ideologie. Ich anerkenne die Nutzlosigkeit und Unwirksamkeit des Kampfes gegen den Antisemitismus.
Schon Lenin bemerkte dazu zu Recht: Der Zionismus ist in seinem Wesen nach reaktionär.
Darüber hinaus hat die zionistische Ideologie religiöse Ansprüche in nationalistische Begriffe uminterpretiert. Diese religiösen Ansprüche beinhalten eine messianische Vision der Endzeit, bis in Palästina das goldene letzte Zeitalter anbrechen wird.
Die Lösung der Judenfrage im zionistischen Sinne setzte also die Besiedlung Palästinas voraus. Somit ist der Zionismus auch eine Variante des Kolonialismus. Das heißt, mit dem Unterschied, dass die Zionisten natürlich nicht die Leute in diesem Lande ausbeuten wollten, sondern eine ganze Gesellschaft mit importieren wollten. Das heißt, vom Arbeiter bis hin zum Unternehmer sollte die ganze Gesellschaft auf Palästina neu entstehen.
Seit dem UNO-Teilungsplan vom November 1947 führten die jüdischen Terrorgruppen Haganah, Stern und Irgun, denen die heutigen israelischen Politiker Shamir und Begin führend angehörten, einen brutalen Kleinkrieg gegen die Palästinenser.
Ein Höhepunkt war das Massaker vom 9. und 10. April 1948 an der Bevölkerung des Dorfes Deir Yassin. 254 Männer, Frauen und Kinder werden niedergemetzelt.
Wie Arthur Köstler schreibt, ist Deir Yassin der entscheidende psychologische Faktor für den massenhaften Exodus der Palästinenser im ersten Nahostkrieg zwischen Israel und den Arabern.
Obwohl arabische Truppen den Palästinensern zu Hilfe eilen, gewinnt der israelische Staat nicht nur über das von der UNO ihnen zugesprochene Landkontrolle, sondern auch über die arabischen Abschnitte.
Der massenhafte Exodus war schrecklich. Von allen Seiten ihres Landes nahmen die Palästinenser den Weg ins Exil, in einem unbeschreiblichen Durcheinander. Ein ganzes Volk, das heißt 780.000 Seelen, wurden in der größten Not in die Wüste geworfen.
Nach Leseart der israelischen Propagandamaschinerie sollen die Palästinenser freiwillig geflüchtet oder von den arabischen Staaten dazu aufgefordert worden sein.
Somit beginnt ein neuer Abschnitt in der Geschichte des palästinensischen Volkes und seines Widerstandes. Der Kampf ist von nun an aus dem Exil zu führen. Palästina ist einstweilen verloren.
Die Vertreibung der Palästinenser, ihre Verstreuung in die arabischen Länder oder in die Zelte der Flüchtlingslager, aber auch die weitreichende Kontrolle durch die arabischen Regierungen lassen den überall aufkeimenden Widerstand verschiedene Wege einschlagen.
بلادي بلادي هات الثورة على العالم.
In Beirut an der Amerikanischen Universität, in Kairo an der Technischen Hochschule und in Kuwait in Emigrantenkreisen bilden sich erste Debattierclubs mit dem Ziel, Palästina zu befreien.
Auf Initiative Nassers hatte die erste arabische Gipfelkonferenz 1964 die Gründung einer palästinensischen Befreiungsorganisation beschlossen.
Am 1. Juni 1964 tritt in Jerusalem der erste palästinensische Nationalrat unter Führung Ahmed al-Shukairi zusammen. Die PLO wird offiziell ins Leben gerufen. Eine Nationalcharta wird verabschiedet, ein Nationalfonds geöffnet und eine palästinensische Befreiungsarmee, PLA, soll den militärischen Arm der PLO bilden. Das Ziel der PLO ist, Palästina von den Besatzern zu befreien.
Im Sechstagekrieg von 1967 kommt es zu einer vernichtenden Niederlage der arabischen Armeen. Jerusalem, die Westbank und der Gazastreifen werden von Israel besetzt.
In der westlichen Welt wurde dieser Krieg zu einem Kampf zwischen dem israelischen David und dem arabischen Goliath hinaufstilisiert. Wie bei uns in der Schule, wo der Lehrer uns einen Staatskundeunterricht gegeben hat. Und zwar hat das Radio eingestellt und uns teilnehmen lassen an diesem heldenhaften Feldzug für Israelis. Und er hat rote Öhrli bekommen und Freude gehabt, wie tüchtig doch die israelische Armee sei und dass da auch eine kleine, gut ausgerüstete Armee, wie unsere Schweizer Armee, durchaus Bestand haben wird, auch in Zukunft.
In diesem Sommer folgte eine beispiellose propagandistische Hetzkampagne gegen alles Arabische und eine Sympathiewelle für Israel. Gleichzeitig diente dieser Krieg den Schweizer Militärköpfen als Vorwand zur militärischen Ertüchtigung der Jugend.
Trotz zionistischer Propaganda verurteilte die UNO den Expansionskrieg und forderte bis heute erfolglos den Rückzug aus den eroberten Gebieten. Diese Resolution 242 wurde von Israel wie alle anderen UNO-Resolutionen zur Palästina-Frage nie befolgt. Dieser Junikrieg stellte somit einen weiteren Meilenstein in der Politik der vollendeten Tatsachen dar.
Die vernichtende Niederlage führte in der arabischen Welt zu einer Führungskrise. In Ägypten trat Nasser zurück und in Syrien wurde das Baath-Regime gestürzt. Im palästinensischen Widerstand setzte sich die politische Linie durch, die den palästinensischen Kampf unabhängig von arabischen Regimen in palästinensische Hände nehmen wollten. Das heißt, die Notabeln um die Person Shukairis mussten zurücktreten.
Die Militanten in der PLO organisierten unterdessen in den besetzten Gebieten den Guerillakampf. In der Folge durchkämpfte aber die israelische Armee die besetzten Gebiete systematisch nach den Fedayinen und deren Sympathisanten. Die grauenhafte israelische Repression gegen die palästinensische Bevölkerung, deren Häuser einfach in die Luft gesprengt und Leute willkürlich verhaftet wurden, hatte zur Folge, dass der Widerstand gegen die Besatzung nach und nach erlahmte.
Jedoch, am 21. März 1968 rückten 10.000 israelische Soldaten der Infanterie und Luftwaffe gegen die jordanische Ortschaft Al-Karameh vor. Dort hatten sich nach dem Junikrieg viele Palästinenser als Flüchtlinge zurückgezogen.
Der erfolgreiche Widerstand in der Schlacht von Al-Karameh war der politische und militärische Wendepunkt für die Palästinenser, insbesondere für die Al-Fatah. Al-Karameh wurde zum Fanal, die Fatah-Fedain mit ihren Kefayas zum Symbol des palästinensischen Widerstandes. In der Folge hatten Zehntausende junger Palästinenser den Wunsch, der Fatah beizutreten. Mit dem Erfolg bei Al-Karameh übernahm die Fatah bis im Januar 1969 die Führung der PLO. Die Einsicht, dass die Befreiung Palästinas in den Händen der Palästinenser liegen sollte und unabhängig von Einmischung fremder Mächte sein musste, führte dazu, dass die Struktur der PLO und die Nationalcharta geändert wurde.
So wurde die PLO zum Dachverband von verschiedenen Befreiungsorganisationen. Neben der Fatah sind dies die PFLP, die Volksfront für die Befreiung Palästinas unter Führung George Habaschs. Noch 1969 spaltete sich unter Naif Hawatmeh die DFLP, die Demokratische Volksfront, sowie die PFLP-GC unter Ahmed Jibril ab. Diese Gruppen nähern sich marxistisch-leninistischen Positionen an. Daneben konstituierte sich auch die von Syrien unterstützte OSSEIKA und die vom Irak aufgebaute ALF. Diese beiden Organisationen zeichnen sich durch ihre militärische Schlagkraft aus. In den besetzten Gebieten kommt es zur Gründung der Palästinensischen Nationalfront, PNF, die eng mit der Kommunistischen Partei Jordaniens und der Al-Fatah zusammenarbeitet.
All diese Befreiungsorganisationen lassen sich in folgende ideologischen Richtungen einteilen.
Zum einen die sogenannten panarabischen Kräfte. Sie sehen den Weg zur Befreiung in der Vereinigung der arabischen Welt. Nach dem Leitmotto: Die arabische Einheit ist der Weg zur Befreiung Palästinas.
Zum anderen die palästinensischen Kommunisten. Sie sind eng mit den sozialistischen Bruderländern verbunden und versuchen sich auch mit fortschrittlichen Kräften in Israel zu vereinen.
Im Gegensatz dazu stehen die Pan-Islamisten. Sie streben einen klerikalen Staat an, in dem die Gesetze des Islam gelten sollen. Sie haben gute Beziehungen zu den konservativen arabischen Staaten wie Saudi-Arabien oder Kuwait und sind deshalb wichtig für die Finanzierung des Befreiungskampfes.
Als vierte Kraft sind die palästinensischen Nationalisten zu nennen. Sie setzen sich primär nationale Ziele. Das heißt, Palästina soll einfach befreit werden, gleich mit wessen Hilfe und auf welche Art, ob durch bewaffneten Kampf oder mittels politischen Verhandlungen. Ihr Motto lautet: Die Befreiung von Palästina führt zur arabischen Einheit.
Die fünfte soziale und politische Gruppe schließlich sind die traditionellen Elite- und Notabelnfamilien in den besetzten Gebieten. Aus eigenen ökonomischen Interessen sind sie am ehesten bereit, mit den Besatzern zu kooperieren.
In der Nationalcharta werden die Ziele und Strategien der PLO neu formuliert. Erstens: Der bewaffnete Kampf ist der einzige Weg zur Befreiung Palästinas. Zweitens: Auf dem Gesamtterritorium Palästinas soll ein weltlicher, demokratischer Staat errichtet werden, in dem Juden, Moslems und Christen gleichberechtigt zusammenleben.
جثوت عند قبور أحبابي وأعينهم مصابيح القبور وجثوت عند قبور أحبابي وأعينهم مصابيح شممت ريح القمح والعرق المخثر والبيان
Mit der Befreiung Algeriens, Chinas und Kubas und den verschiedenen Unabhängigkeitsbewegungen entwickelte sich eine neue Theorie der radikalen Veränderung als klare Antwort auf den Imperialismus. Die palästinensische Befreiungsbewegung wird also klar antiimperialistisch.
Der größte Unterschied besteht jedoch darin, dass die Palästinenser über kein befreites Gebiet verfügen, von dem aus sie gegen die Besatzer ihre Operationen führen können, sich also, wie schon Mao sagte, wie Fische im Wasser bewegen.
Bis 1970 wird Jordanien das Zentrum des palästinensischen Widerstandes. Die politische und militärische Führung der PLO operiert von nun an hauptsächlich von den Flüchtlingslagern aus. Hier werden die Milizen und Kommandoeinheiten ausgebildet und zusammengestellt, die sozialen und politischen Organisationen aufgebaut und der palästinensische Widerstand nimmt die Organisation der Flüchtlingslager in die eigene Hände.
In den militanten Widerstandsgruppen wächst die Überzeugung, der Weg nach Jerusalem führe über Amman. Die Volksfront ruft offen zum Sturz König Husseins auf. Deshalb begannen sich die Zusammenstöße zwischen Palästinensern und jordanischen Sicherheitskräften zu häufen.
Die neue Generation der Flüchtlingslager ließ sich nicht mehr allein durch nationale Überlegungen leiten, sondern strebte offen eine soziale Revolution an.
Gleichzeitig zeigten sich die verschiedenen Standpunkte innerhalb der PLO. Die nationalbourgeoisen Kräfte lehnten eine Einmischung in die inneren Angelegenheiten der arabischen Gastländer ab. Die militanten Kräfte, wie die Volksfront hingegen, forderten alle Macht dem Widerstand.
Im schwarzen September 1970 schritt die jordanische Armee gegen die Kommandoeinheiten der Palästinenser zur Großoffensive. Hussein war sich ja der amerikanischen Unterstützung sicher, denn die PLO war für ihn und seine imperialistischen Geldgeber zu einer akuten Bedrohung geworden.
Schon nach einer Woche war die Schlacht entschieden. Bis im Juli 1971 wurden unter Ausschluss der Weltöffentlichkeit 30.000 Palästinenser niedergemetzelt.
Die PLO war geschlagen, ihre militärische und politische Präsenz in Jordanien liquidiert. Die Zeit des schwarzen Septembers zeigte auf, wie sehr die Palästinenser isoliert dastehen.
Die Palästinenser griffen deshalb zum Mittel der Flugzeugentführung, um endlich die Weltöffentlichkeit auf sich und ihre verzweifelte Lage aufmerksam zu machen. Ein strategisches Ziel dieser Aktionen war auch immer die Befreiung ihrer Genossen und Genossinnen aus den jordanischen und israelischen Gefängnissen.
In der heutigen Welt ist niemand unschuldig, ist niemand neutral. Entweder man steht auf der Seite der Unterdrücker oder auf der Seite der Unterdrückten. Diese Worte stammen aus einem politischen Dokument der Volksfront, also der Organisation von George Habash.
1972 bewirbt sich das palästinensische Olympische Komitee vergeblich um die Teilnahme an den Spielen.
Deshalb beschloss die Black September Organisation folgende Aktion. Die israelische Sportlerdelegation sollte in München als Geiseln genommen werden und gegen 200 in israelischen Gefängnissen einsitzende politische Häftlinge ausgetauscht werden. Zugleich sollte die Weltöffentlichkeit, die natürlich gebannt auf das Sportspiel starrte, aufgeweckt werden.
Hier, wir lesen euch jetzt einen Ausschnitt aus dem Testament der Fedayeen vor, die ja bei der Aktion alle ums Leben kamen. Die Sportler sollten wissen, dass es ein Volk gibt, dessen Land seit 24 Jahren besetzt ist, dessen Ehre mit Füßen getreten wird. Es schadet der Jugend der Welt nicht, wenn sie hier für einige Stunden die Tragödie dieses Volkes zur Kenntnis nimmt. So mögen denn die Olympischen Spiele für einige Stunden unterbrochen sein.
Auf diese Aktion erfolgt eine beispiellose Hetze gegen alles, was auch nur annähernd palästinensisch oder arabisch wirkte. In der BRD wurde der palästinensische Studenten- und Gewerkschaftsverband verboten. Die Zeitungs- und Fernsehmacher stachelten mit ihren Hasstiraden die Volksmeinung gegen die Araber auf.
Jetzt bringen wir ein Lied. Es ist nicht nur ein Lied, sondern auch eine Geschichte. Die Geschichte, die täglich passiert ist. Das israelische Militärflugzeug besucht in unserer Lage fast täglich. Ein Kind sah das Flugzeug mit voller Freude. Er rief die anderen Kinder, damit sie mit ihm das Flugzeug sehen können. Plötzlich verschwanden sie alle. Sie war leider kein Spielzeug. Es war ein militärisches Flugzeug.
عم يلعب بالحارة عم بيفتش عالخيطان طير طيارة وتطلع بالجو وقال مدري شو عم يلمح شوفوا شوفوا طيارة جاي لعندي الطيارة كان في مرة طفل صغير عم يلعب بالحارة عم بيفتش عالخيطان طير طيارة وتطلع بالجو شوفوا شوفوا طيارة جاي لعندي الطيارة هاي طيارة كبيرة وما بدها خطار وجوانحها أكبر من بيت الجيران هاي طيارة كبيرة وما بدها خطار وجوانحها أكبر من بيت الجيران فرفح قلبه طار عجناح الطيارة والسما كلها أسرار حكيتلو أسرار فرفح قلبه طار عجناح الطيارة والسما كلها أسرار حكيتلو أسرار وقف بالساحة ينده رفقاته Thank you. الدخان الكبير وما تدري شو صار ودقلنا فيه والطيارة الحاملي قصص وأشعار شعلت الأرض وهدمت الدار وهدمت الدار وهدمت الدار وطارق لحدود حدود الولدني برق ورعود بنقصف عالدني وطارق اللعبة وطارق معها القصة صاروا
Die Ereignisse des Schwarzen Septembers in Jordanien hatten innerhalb der PLO ideologische Klärungsprozesse zur Folge.
Die gemäßigten Kräfte wollten ein Abrücken von den Maximalforderungen und eine Abkehr vom bewaffneten Kampf hin zu politisch-diplomatischen Bemühungen. Außerdem die Abkehr von der Politik der Flugzeugentführung und eine Verstärkung des nichtmilitärischen Widerstandes in den besetzten Gebieten.
Die fortschrittlichen Kräfte konnten dies aber nicht akzeptieren.
Als weitere Folge der Auseinandersetzung in Jordanien wurde der Libanon das neue Aktionsfeld des palästinensischen Widerstandes.
In den Bergen des Südlibanon begannen sich die militärischen Kräfte neu zu formieren. Deshalb schlugen die israelischen Truppen im Juni 1972 erneut zu. Die Fedayin wehrten den Angriff ab. Es gelang also Israel nicht, das Rückgrat des palästinensischen Widerstandes zu brechen.
Gleichzeitig inszenierte der Mossad einen Geheimkrieg gegen die PLO. Auf prominente Palästinenser wurden Attentate verübt.
Auf das Konto der Mossad ging auch der Anschlag gegen Rassan Kanafani, dem Lehrer, Dichter und Politiker. Kanafani war zugleich offizieller Sprecher der PFLP.
Am Nachmittag des Yom Kippur im Oktober 1973 greifen ägyptische und syrische Truppen Israel an. Der Mossad war ja zu dieser Zeit gerade zu sehr mit dem Kampf gegen die Palästinenser beschäftigt, als dass er die israelische Regierung vor dem Überraschungsangriff hätte warnen können.
Mit diesem Angriff gelang es den arabischen Armeen, auf Golan und im Sinai vorzurücken. Nach 7 Tagen war Israel bankrott. Doch die jüdische Hochfinanz und die USA unterstützen den zionistischen Staat einmal mehr massiv.
Am 24. Oktober war der Krieg bereits zu Ende. Sadat und Assad hatten ihn ja nicht geführt, um Palästina zu befreien, sondern um über politische Verhandlungen eine Gesamtlösung des Nahostproblems anzustreben.
Die arabischen Staaten ihrerseits hatten den Krieg mit einem Ölembargo unterstützt, was im Westen zum ersten Mal zu einer öffentlichen Auseinandersetzung mit der Palästina-Frage führte.
Am 14. Oktober 1974 gelang der PLO der erste große Durchbruch auf internationaler Ebene. Yasser Arafat sprach vor der Vollversammlung der UNO in New York die berühmten Worte: Ich bin heute hierher gekommen und habe zwei Dinge mitgebracht. In der einen Hand halte ich einen Olivenzweig, in der anderen das Maschinengewehr. Die UNO anerkannte der PLO als erste Befreiungsorganisation den Status eines Beobachters zu und in einer Resolution wurden die unveräußerlichen Rechte des palästinensischen Volkes wie das Recht auf Rückkehr auf einen Staat anerkannt.
Diese berühmte Arafat-Rede war zugleich aber auch Ausdruck einer PLO-internen Entwicklung. Diese hatte kurz zuvor das sogenannte 10-Punkte-Programm ausgearbeitet. In diesem verbindlichen Dokument wird als wichtigster Punkt festgehalten:
Die PLO ist bereit, auf jedem befreiten Teil Palästinas eine palästinensische Autorität zu errichten.
Das bedeutet nichts anderes, als dass man sich in der PLO als Verhandlungsbasis mit einem Ministaat zufrieden geben könnte. Das war grundsätzlich neu, denn bis anhin hatte die PLO immer die Forderung nach einem demokratischen, säkulären Staat in ganz Palästina gestellt. Dies gilt nun gleichsam als Fernziel, das man auf friedlichem Wege mittels politischen Dialogs erreichen will. Diese Phasenstrategie mit der Formulierung von Fern- und Nahzielen wurde gekoppelt mit einer Kombination von bewaffneten und politischen Kampf.
Das 10-Punkte-Programm führte in der PLO jedoch zu einer faktischen Spaltung. Die mit der Volksfront sympathisierenden progressiven Kräfte konnten dies nicht akzeptieren. Es bildete sich die Zurückweisungs- oder Ablehnungsfront. Seither ist die PLO in einen pragmatisch-konservativen und einen progressiven Teil aufgespalten.
Die Progressiven begründen ihre Opposition zum 10-Punkte-Programm mit folgenden Einwänden. Erstens, mit der Mini-Staat-Lösung besteht langfristig die Gefahr, dass Israel als Staat akzeptiert werden muss. Zum Zweiten könnte ein Ministaat in den besetzten Gebieten bedeuten, dass ein ehemaliger Einwohner von Jaffa, Akko oder Haifa für immer die Hoffnung auf die Rückkehr in die Heimat verliert. Wie könnte ihm klargemacht werden, dass er in den besetzten Gebieten siedeln muss? Mit wem oder über was sollte man überhaupt verhandeln? Etwa mit Israel, das wahllos die palästinensischen Flüchtlinge zusammenbombardiert? Die PLO hatte inzwischen im Libanon Beirut zu ihrer Hauptstadt, den Südlibanon, also das sogenannte Fatah-Land, zur Operationsbasis für den Kampf gegen Israel gemacht.
Intern, das heißt in der Innenpolitik des Libanon, versuchte man die Fehler von Jordanien nicht wieder zu begehen. Deshalb verbündete sich die PLO mit Walid Jumblats Sozialistischer Partei zur Nationalen Front.
Im Libanon herrschte schon immer ein kompliziertes Verhältnis zwischen den verschiedenen ethnischen und religiösen Gruppen. Dies war einer der Gründe, weshalb es im Jahre 75-76 zum libanesischen Bürgerkrieg kam. Die Palästinenser standen im Bündnis mit der Nationalfront, bestehend aus libanesisch-progressiven Kräften. Auf der anderen Seite die Phalangisten, konservative Libanesen, welche von den Syrern und Israel unterstützt wurden.
Thank you. عنا هلبا يا درب نسري تحت جناح الليل.